Mensch. Dieses freie und offene Schauen ist, glaube ich, aber auch eine der Grundvoraussetzungen dafür, ein guter Politikwissenschaftler zu werden. Diese innere Unabhängigkeit auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin bis heute immer wieder erstaunt, wenn ich feststelle, dass es Kollegen gibt, die so in einer Theorieschiene laufen und in gewisser Weise festgelegt sind. Ich bin immer jemand gewesen, der eher eklektizistisch gearbeitet hat, das heißt, der sich die Dinge zusammengesucht hat. Ich entdecke häufig in ganz unterschiedlichen Theorien ein Körnchen Wahrheit oder etwas, was ich einfach gebrauchen kann, um etwas zu reflektieren, um etwas zu analysieren oder zu durchdenken. Darum habe ich mich nie zu einer bestimmten Theorieschule Richtung Habermas, Richtung Luhmann, Systemtheorie oder Rational Choice Theorien, also all das, was heute sozusagen auch im Spektrum der politischen Wissenschaft und politischen Theorie so en vogue ist. Dazu habe ich mich nie durchringen können, mich auf eine dieser Theorien wirklich festzulegen. Das einzige, sozusagen die einzige Person, die ich in dieser Hinsicht unheimlich achte und von der ich, glaube ich, viel übernommen habe, ist Hannah Arendt.
Ach, wunderbar, dass Sie das sagen. Darauf wollte ich Sie ansprechen, also auf Vorbilder.
Ja, und ich glaube, da Vorbilder, ist Hannah Arendt. Was das politische Denken betrifft, sie hat sich auch immer geweigert, sich als Philosophin zu bezeichnen, weil sie hat immer gesagt, die Philosophie ist ein metaphysisches System und steht auf dem Hügel und schaut auf die profane Politik und glaubt, sie wüsste, wie Politik funktioniert, nach welchen Regeln, nach welchen ethischen oder sonstigen Regeln. Während sie immer die Politik aus dem Handeln der Menschen selber versucht hat zu erklären. Das gemeinsame Handeln der Menschen schafft überhaupt einen Raum, in dem sich dann Politik entwickelt, Politik der vielen. Gesellschaften, in der es nur eine Person gibt, da gibt es keine Politik. Politik entsteht nur unter den vielen, die eine Pluralität unterschiedlicher Meinungen haben. Und was mich am meisten fasziniert hat, ist dieser Gedanke, den sie geäußert hat, Denken ohne Geländer. Also ich brauche nicht immer ein festes Geländer, an dem ich mich festhalten kann, sondern ich muss halt frei denken können. So wie sie nach dem Nationalsozialismus mit ihrer Theorie des Totalitarismus versucht hat, die bisherigen politischen Kategorien, in denen solche Systeme beschrieben und analysiert wurden, versucht hat zu überwinden und neue Kategorien zu finden. Also es gibt immer wieder neue Herausforderungen, wo wir nicht mit den althergebrachten klassischen Theorien weiterkommen, sondern wir müssen sozusagen auch dann etwas Neues entwickeln und neu auf die Dinge schauen. Diesen Grundsatz, den habe ich mir, glaube ich, tatsächlich zu eigen gemacht, den versuche ich, so gut es geht, zu beherzigen.
Dafür braucht man aber auch ein stabiles Selbstbewusstsein. Denken ohne Geländer ist nur was für Leute, die keine Angst vor dem Abgrund haben, die auch mal irgendwo hinschauen können, wo es dann nicht mehr so einfach ist und wo man vielleicht auch, wie Sie eben ja auch gesagt haben, mit sehr vertrauten Denkbildern nicht mehr weiterkommt.
Also ich gucke auch nicht so gerne in den Abgrund, aber natürlich, das Denken ist ja etwas Freies, egal wo wir sind. Wir haben immer eine innere Freiheit und insofern, wenn wir diesen Blick mitbringen, der uns nicht festlegt auf vorgegebene Kategorien und mit dem wir dann in der Lage sind, auch offen auf Dinge zuzugehen, dann, glaube ich, erschließen sich manchmal auch Blickwinkel, die man sonst vielleicht, wenn man ein festes Theoriegerüst hat, leicht übersehen könnte.
Gab es mal Momente von Unsicherheit?
Ja, als die Dinge 1989, 1990 in Bewegung gerieten im Osten, also im Osten Deutschlands, den ich gut kannte, auch biografisch. Mein Vater ist ursprünglich in Ostdeutschland geboren, ist aber schon nach dem Krieg dann nach Ostwestfalen gegangen. Also er ist gar nicht mehr in die DDR zurückgekehrt, aber wir hatten viele Verwandte in der DDR. Später bei den Grünen hatte ich dann viele Kontakte zur DDR-Opposition. Also diese Entwicklungen, die dort passierten, haben mich natürlich selber auch überrascht, auch fasziniert.
Durchgerüttelt wahrscheinlich.
Durchgerüttelt, fasziniert. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Idee, keinen Plan, in welche Richtung sich das weiterentwickeln könnte. Ich muss sagen, dass es bis heute mich auch emotional immer noch berührt, wenn ich zum Beispiel die Bilder sehe, als die Menschen die Mauer erobert haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich hatte 2 Jahre Einreiseverbot, weil ich Kontakte zur Opposition hatte, durfte ich nicht einreisen in die DDR. Und dieses Gefühl, selbst heute noch, wenn ich sozusagen an den alten Grenzpunkten die Grenze passiere, wenn ich nach Berlin fahre oder wenn ich nach Rostock fahre, dann erfüllt mich immer noch eine innere Freude, dass diese wieder natürliche, diese militärisch gesicherte Grenze, dass die durch eine Revolution, eine friedliche Revolution beseitigt worden ist. Darauf kann man auch ein Stück stolz sein.
Ja, jetzt haben Sie was beschrieben. Wir haben einen Bogen gemacht um die Unsicherheit, die es da gab.
Ja, ich meinte damit die Unsicherheit, was wird aus dieser Bewegung, was wird aus Deutschland. Da gab es einen Moment, wo ich auch nicht mit meinen bisherigen Theorien, ich gehörte eigentlich zu denjenigen, die gesagt haben, dass die Zweistaatlichkeit Deutschlands auch durchaus ein Vorteil sein kann. Also ich hatte mich auch, wenn man so will, politisch und psychologisch in diesem Status der Zweistaatlichkeit eingerichtet. Wir sind ja eine Generation gewesen, die dann irgendwann das Interesse an der DDR verloren hat. Bei mir war das nicht so stark wegen der verwandtschaftlichen Beziehung, aber ich fand es auch schöner, nach Frankreich, Spanien oder Italien zu reisen, als in die DDR. Und das war ja doch irgendwie für viele aus unserer Generation das graue Land hinter dem eisernen Vorhang. Ich hatte zwar durch die Oppositionsbewegung auch das Bunte, das Andere an dieser DDR gesehen und entdeckt, aber was jetzt aus diesem Puzzle werden würde, wenn man zwei doch sehr unterschiedliche Systeme zueinander fügt, das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Also da war auch ein Moment der denkerischen Unsicherheit da, was aus diesem Experiment werden würde.
Wie fruchtbar sowas ist, darüber sprechen wir gleich weiter. Sie haben sich ein paar Musiken gewünscht, unter anderem Van Morrison. Ich glaube, das passt auch so ein bisschen in diese Zeit, in diese Stimmung des Aufbrechens.
Ja, auf jeden Fall. Also ein Musiker, der mich über viele Jahre begleitet hat und den ich heute immer noch sehr, sehr gerne höre. Es gibt ja so Musiker und Bands, die wird man nicht wieder los.
Der Soundtrack, ihre Jugend.
Genau.